Und ich freue mich, bis wir einander so sehen, wie wir wirklich sind. Und um das wirklich sehen, geht es heute Morgen natürlich auch. Emanuel, jetzt wollte ich dich bitten, die Flipchart nochmal herzuholen, dass wir die haben, wenn wir sie brauchen. Ich danke dir. So. Das, was wir heute Morgen miteinander anschauen, ist auf unserem Platz in einem Zettel. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt lesen kann, das macht aber gar nichts aus, weil da vorne werde ich ein paar Dinge notieren und dann ist es vielleicht auch recht, wenn wir die Mitschriften heimnehmen und vielleicht nochmal in einer stillen Minute anschauen. Meine Frau und ich, unsere Familie waren 20 Jahre in München und wenn man in München war und lebt dort, muss man einige Dinge erlebt haben. Also zum Beispiel in einen Biergarten gehen. Das Besondere bei einem Biergarten ist es, dass jeder das, was er will, mitnehmen kann, nur die Getränke, die muss man bezahlen. Und als ich den Text des Apostel Paulus angeschaut habe, habe ich gedacht, irgendwie hat er vor seinem inneren Auge einen Biergarten gehabt. Also er hat an eine Szene gedacht, wo in der Gemeinde jeder das Essen mitgebracht hat und es war fröhlich und lustig. Ein paar waren nicht so lustig, weil sie hatten nicht so viel dabei. Und irgendwie dazwischen, man konnte es nicht genau erkennen, war dann ein Moment Stille und was ganz anderes trat auf den Plan. Das, was wir unter Abendmahl kennen. Die Essensreste waren von den Tafeln noch gar nicht weggeräumt. Der eine hat zu Ende gegessen, der andere war aufmerksam. Und irgendwie war ein gewisses Durcheinander. Wir wären wahrscheinlich ein bisschen erschrocken. Und der Apostel Paulus hat sich das angeschaut, er hat davon berichtet bekommen und dann schreibt er uns den Text, den wir heute Morgen lesen werden. Und was er damit macht, ist was ganz Einfaches und Notwendiges, immer wieder auch in unserem Leben. Er spricht nämlich davon, was die Mitte ist. Er redet davon, was die Nebensachen sind, die ein bisschen außerhalb sind. Und dann sagt er an dieser einen Stelle, das ist das Zentrum. Und wenn diese Mitte nicht stimmt, kommt alles ins Wackeln. Jeder, der mit dem Rad unterwegs war und merkt, wenn das Rad, die Speichen nicht richtig gespannt sind, dann eiert das Rad und man kommt aus der Spur. Und offensichtlich war das in der Gemeinde in Korinth auch der Fall. Leicht aus der Spur, leicht gewackelt und wenn man das nicht korrigiert, lockern die Speichen sich immer mehr und irgendwann landet man im Graben. Der Apostel sagt, das, was ich euch jetzt sage, ist die Mitte, ist der Mittelpunkt. Und ein paar Kapitel vorher im Korintherbrief sagt er das nämlich auch schon. Ganz am Anfang, im dritten Kapitel, da redet er, was ist eigentlich die Mitte? Sind es bestimmte Überzeugungen, bestimmte Formen, wie ein Gottesdienst geht? Lebenseigenschaften, die wir haben als Christen. Was ist eigentlich die Mitte? Was ist das Letzte? Was ist die Mitte? Wo wird der Zirkel eingesetzt, um den dann der Lebenskreis geschlagen wird? Und er sagt, es ist eigentlich ganz einfach. Die Mitte, das ist die Person Jesu. Er spricht davon und sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Und das entfaltet er. Er sagt, schau darauf, wenn du Christ bist, dass die Mitte wirklich die Mitte ist, dass die Hauptsache wirklich die Hauptsache ist. Es gibt viele Dinge, die nebensächlich sind und es ist auch gut und es sind schöne Nebensachen, aber es ist nicht die Hauptsache. Und nachdem die Mitte eine Person ist, geht es ja bei einer Person immer um Beziehung. Also die Mitte unserer Ehe, das ist unsere Beziehung, die meine Frau und ich zueinander haben. Das ist nicht, wie wir unser Haus eingerichtet haben. Das ist Nebensache. Nicht mal unsere Kinder sind in der Mitte, sondern das sind wir beide und der Herr. Das ist die Mitte. Ich lese uns den Text. Also der Apostel sagt, Biergärten sind nett, aber es ist nicht Gemeinde. Denn ich habe, sagt der Apostel, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also das Erste ist, die Hauptsache ist Jesus. Und mit diesen Versen rückt uns der Apostel Paulus ihn uns vor Augen. Und sagt ein paar wesentliche Dinge, die mit Jesus verbunden sind. Ein Wort, das in diesem Text auffällt, ist Gedächtnis. Also wenn wir an was gedenken, erinnern wir uns daran, was mal passiert ist. Also Fotoalben zum Beispiel, ob elektronisch oder wirklich, dienen zum Erinnern. Wir selber haben verschiedene Dinge, an die wir uns erinnern, Post-its. Jemand, den wir bitten, sag's mir, falls ich's vergesse. Aber das Wort, das hier steht, heißt eigentlich nicht erinnern, sondern was völlig anderes, nämlich vergegenwärtigen. Und vergegenwärtigen bedeutet, das ist jetzt hier. Das ist jetzt Wirklichkeit. Manchmal erleben wir das, wenn wir einen Menschen treffen, den wir schon länger nicht gesehen haben. Und plötzlich sehen wir ihn, begegnen wir ihm, vielleicht völlig überraschend, und die ganzen Erlebnisse, die wir mit ihm hatten, die schönen und vielleicht auch die schwierigen, tauchen in einem Moment wieder auf. Es ist alles wieder frisch und neu. Manchmal sind Jahrestage, Feste, die wir feiern, genauso wichtig, weil sie vergegenwärtigen etwas. Das Besondere zum Beispiel an den Festen, die wir als Christen feiern, am Christfest, Ostern, Pfingsten, Advent, das dient nicht wesentlich ans Erinnern, was mal war, sondern wir vergegenwärtigen uns das. Das ist jetzt. Also, Weihnachten liegt noch nicht so lang hinter uns. Es gibt ein Lied, das heißt, ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin. Und es ist ein Gebet in der Gegenwart. Es ist nicht was, ach, das war schön, wie war das vor 2000 Jahren? Wir lesen die Bibel nicht als Erinnerungsbuch, wesentlich nicht, sondern wir lesen die Bibel als heute. Und das ist das Besondere, dass Christen im Heute Gottes stehen, jetzt. Jetzt ist der Moment der Gnade, jetzt ist die Stunde des Heils, jetzt kommt es drauf an. Und so möchte ich das verstehen, was wir jetzt miteinander anschauen. Das Heute Gottes, das Jetzt Gottes, das Abendmahl, das wir nachher feiern, ist nicht so sehr ein Erinnerungszeichen, wie das war, der Herr und die Seinen, kurz vor der Kreuzigung, sondern es ist was, was jetzt gilt, was wir jetzt mit ihm feiern, heute. Und der Apostel spricht über die Bedeutung, was das heute und jetzt bedeutet. Vor ein paar Jahren waren einige Verantwortliche aus Augsburg in Rom. Und wenn man in Rom ist, muss man unbedingt an eine Stelle gehen, das ist in den Katakomben. Und in diesen Katakomben sind kleine Räume eingerichtet, wo man miteinander einen Gottesdienst feiern kann. Das Abendmahl. Und für mich war das unvergesslich und es ist unvergesslich. Wir waren in einem kleineren Raum, ungefähr 20 Leute. Und plötzlich haben die Jahrhunderte überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Weil wir waren umgeben von Menschen, nicht allen, aber vielen, die da im Glauben beerdigt wurden und auf die Auferstehung zugehen. Und einige der ersten Bischöfe haben dort mit den Gläubigen das Abendmahl gefeiert und wir waren mit ihnen verbunden. Die unsichtbare Welt und die sichtbare waren plötzlich zusammen. Es hat keinen Unterschied gemacht. Und dann gingen die Gedanken noch weiter zurück. Wir waren verbunden mit den Aposteln und Jesus und was er geteilt hat. Er war plötzlich da. Und so ähnlich ist es jetzt, was wir miteinander anschauen. Also das Heute. Es ist das Heute Gottes, in dem wir stehen. Dreimal heute. Ich lege das mal weg. Dreimal heute, das erste heute, es geht um das Brot. Ist groß genug. Das zweite heute, es geht um den Kelch. Das dritte heute, es geht um den Tod Jesu. Und es geht um die Wiederkunft. Ich habe das als Kerze und die zünden wir nachher an, mitgebracht. Dreimal heute. Und heute bedeutet, bei jedem heute ist ein Ruf verbunden, teilzunehmen, einzuwilligen, herzukommen, zu sagen, Herr, auch für mich. Herr, auch ich bin dabei. Also das erste heute. Da nimmt Jesus das Brot, er dankt und brach's und spricht, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ich lese nochmal und wir hören die Worte, er nahm das Brot, Er dankte, er bricht's und er teilt es aus. Bibelleser verbinden mit diesen vier Worten auch andere Geschichten aus den Evangelien. Bei der Speisung zum Beispiel. Genau das Gleiche. Er nimmt, er dankt, er bricht und er teilt aus. Diese vier Worte beschreiben den Weg, den Jesus selber geht. Es ist seine Art und Weise. Zum Vater im Himmel sagt der Herr, nimm mich. In dem Moment, wo Gott fragt, wer will unser Bote sein, sagt der Sohn, ich bin's, nimm mich. Und dann macht sich der Herr auf den Weg. Und unmittelbar nach der Taufe tut sich der Himmel auf und die Beteiligten hören eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Der Vater im Himmel, was tut er? Er dankt. Der Herr sagt, nimm mich, und der Vater nimmt ihn. Der Vater dankt für seinen Sohn, und dann kommt das Brechen. Und es ist wirklich so, dass Jesus als lebendiger Mensch für uns gebrochen wird. Wir bedenken das nicht nur am Kreuz, sondern an vielen anderen Stellen und Gelegenheiten, wie das Herz Jesu gebrochen wird. Über Jerusalem weint er. Und dann, als Jesus tatsächlich gebrochen wird, wird er ausgeteilt zur Nahrung, zum Heil für viele. Es ist der Jesusweg. Manchmal ist es ja so, dass wir in unserem Leben gehört haben, tu das, lass das, und wir haben mit mehr oder weniger Begeisterung gesagt, na ja. Also manchmal tut man Dinge mürrisch. Mit Überwindung, ungern. Der Weg Jesu ist von Freude und Gehorsam seinem Vater gegenüber erfüllt gewesen. Es ist der Jesusweg. Der Vater nimmt, er dankt, er bricht und er teilt aus. Und diese vier Schritte, diese Art und Weise, in die willigt der ein, der dieses Brot zu sich nimmt. Er sagt, Herr, ich folge dir nach, auch in der Art und Weise. Herr, nimm mich in meiner Familie, nimm mich in der Schule, wo ich jetzt bin, nimm mich in der Ausbildung. Nimm mich. Wir kennen ein sehr altes Ehepaar und die sind von ihrer Wohnung umgezogen in ein Pflegeheim. Und dort begreifen sie sich plötzlich als Missionare im ganzen Heim, auf wunderbare Weise. Und sie haben gesagt, Herr, nimm uns. Und dann plötzlich beginnen sie zu danken. Herr, danke, dass du uns genommen hast. Danke, dass wir hier sein können. Danke. Und so können wir das auch füreinander tun und für uns selber und wissen, dass der Vater im Himmel auch für uns dankt. Ganz ungewöhnlich. Danke. Das ist der Jesusweg. Und dann, nachdem gedankt wird, wird gebrochen. Das ist ein Schritt, der uns nicht so leicht fällt. Das sind Lebenskrisen, Erschütterungen, Kreuzeserfahrungen. Aber wir wissen, wenn wir nicht gebrochen werden, sind wir ungenießbar. Das Brechen, übrigens auch von der Gemeinde, gehört für Jünger Jesu dazu. Du wirst gebrochen. Und es bleibt nicht bei einem Mal, ich verspreche es euch. Es kommt immer wieder, dass wir einwilligen, Herr, nimm mich, dass wir danken und dass wir gebrochen werden in jungen Jahren und auch in älteren und reiferen. Und wir wissen wozu, damit wir ausgeteilt werden. Übrigens auch die guten Sachen werden gebrochen, nicht nur die schlechten. Wenn du also nachher zum Abendmahl kommst und das Brot dir gereicht wird, dann willige in deinem Herzen ein, diesen Weg, diesen Jesusweg, ich gehe ihn mit dir, Herr. Herr, nimm mich heute. Ich möchte einen kurzen Moment Stille geben, wo man das selber beten kann. Herr, nimm mich. Bei jedem von uns ist vielleicht eine andere Situation, wo deutlich wird, jetzt willige ich ein. Herr, die einwilligen für diesen Weg des Genommenwerdens und Gebrochenseins und Ausgeteiltwerdens, segne sie jetzt in diesem Moment. Auch für die Situation, in die sie hineingehen und die auf sie zukommt. Denken wir dran, wir werden ausgeteilt und machen satt. Gebrochenes Brot, lebendiges Brot. Es ist die Art und Weise. Das Zweite heute, da geht es dann weiter in dem Text. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Auch wenn hier Gedächtnis steht, wir spüren, wenn getrunken wird, beim Abendmahl ist es das Heute Gottes. Jetzt treten wir hinzu. Die 2000 Jahre spielen überhaupt keine Rolle mehr, weil hier wird der neue Bund angeboten. Was ist der neue Bund? Das ist was, worüber wir eigentlich jederzeit und immer ins Schwärmen kommen können. Der neue Bund ist ein großes, großes, ganz einfaches Wort. Ja, der neue Bund ist das Ja Gottes zu uns und es ist bestätigt durch Jesus. Bedenken wir für einen Moment, wie umkämpft das Ja in unserem Leben ist, ob wir das dem Vater im Himmel wirklich glauben, dass er zu dir und mir Ja sagt. Und dass wir wirklich ermessen, was ihn das gekostet hat, das Ja. Manchmal ist der Test, ob wir dieses Ja wirklich glauben, die Sorgen. Die Sorgen stellen das Ja des Vaters immer auf die Probe. Glaubst du das Ja des Vaters zu dir? Und das Besondere des neuen Bundes ist, dass wir in uns selber jemand haben, der ständig sagt, glaub's doch. Das ist der Heilige Geist. Ich werde diesen Krug für einen Moment zweckentfremden. Das Entscheidende des neuen Bundes ist, und dieser Krug symbolisiert für einen Moment unser Herz. Und in unser Herz sollte was hineinkommen. Und das, was dort hineinkommt und hineinfließt, das ist der Heilige Geist. Das ist der neue Bund. Der Heilige Geist wird ausgegossen in mein Herz und er bestätigt in einem Fort das Ja der Liebe Gottes zu mir. Und zwar so viel, dass dieser Krug überfließt. Wenn wir zum Abendmahl kommen, soll genau das geschehen. Es ist ein Geistereignis. Wenn du den Wein trinkst, dann steht der Wein für den Geist, der dich erfüllt und der dieses Ja in dein Leben hineinschwemmt. Es ist das Zeugnis für den neuen Bund für dich heute. Der neue Bund bedeutet das Ja Gottes für mich und als nächstes mein Ja zu meinem Bruder und zu meiner Schwester zuerst und zu allen Mitgeschöpfen. Wir treten in das große Ja Gottes ein. Deswegen ist beim Abendmahl oft es auch verbunden, dass wir einander den Frieden Gottes zusagen. Der Friede des Herrn sei jetzt in diesem Moment mit dir. Der Friede Gottes, höher als alle Vernunft, stärker als alle Mächte, tiefer als alle Konflikte, sei jetzt mit dir. Bringe Ordnung in dein Leben, tiefen Frieden, den Shalom Gottes, der alles umgreift. Das ist der neue Bund. Sag ja, weil es Gott auch tut. Und dann sag nein zu dem, was dich von ihm trennt. Das Ja Gottes bedeutet, dass wir von Herzen das tun, was der Vater will. Der Herr führt es aus in Johannes 15. Er sagt, eine größere Liebe hat keiner, als dass es sein Leben gibt für den anderen. Ich habe öfter überlegt, was das bedeutet, und natürlich fällt einem das Märtyrium ein, wo es wirklich ums Leben geht. Aber dann habe ich gedacht, in unseren Zeiten, Gott sei Dank, ist es im Moment nicht so gefragt, was ist denn dann Leben? Und ich habe gedacht, das Leben, da habe ich ein Instrument in meiner Hand, das das immer anzeigt. Das ist meine Uhr. Mein Leben ist meine Zeit. Leben ist Lebenszeit. Und diese Zeit können wir einander schenken. Niemand hat größere Liebe als die, dass es sein Leben, seine Zeit investiert und gibt für den anderen und teilt. Also wenn du zum Mahl kommst und der Kelch dir gegeben wird, denke dran, es geht nicht nur um die Art und Weise, sondern es geht auch um die Substanz, um den Inhalt dessen, wofür Jesus steht, nämlich um den Bund. Und wir sind uns völlig einig, Bund ist kein Vertrag. Wir leben zunehmend in einer Vertragswelt, Ehe als Vertragsgemeinschaft. Bund ist was anderes. Keiner schließt mit seinem Arbeitgeber einen Bund. Denn das würde bedeuten, hör mal zu, ich stehe für dich. Und umgekehrt würden wir hören, und ich stehe für dich. Bund ist eine Loyalitätserklärung des Lebens gegenüber jemand anderem. Und wenn wir in eine Gemeinde kommen, geht es nicht um einen Vertrag. Es geht um einen Bund. Der Inhalt des Bundes ist Ja. Und wenn jemand ganz groß zu Gott und zu den anderen Ja sagt, muss er zu manch anderem Nein sagen. Das große Ja braucht viele Neins. Nein, ich werde dich nicht belügen. Nein, Ich werde nicht neidisch auf dich sein. Nein, du wirst mir nicht egal sein. Also, nachher, beim Abendmahl, wenn du hierher trittst, bedenke, es ist heute. Heute, wo du dein Ja erneuern kannst zum Herrn. Heute, wo du dein Ja erneuern kannst zu deinen Allernächsten. Heute, wo du Nein sagen kannst zu vielen Dingen, die in der Beziehung schief liefen. Heute, wo du Nein sagen kannst zur Sünde. Jetzt. Ich möchte einen Moment still sein, wo man das beten kann. Herr, ich möchte mein Ja jetzt, heute erneuern. Und ich danke dir auch für das Ja, das du zu mir sagst. Herr, segne und bestätige dein Ja durch deinen Geist in unserem Leben. Mach es stark und kräftig uns gegenüber. Mach es stark und kräftig unseren Nächsten gegenüber. Gib uns Kraft auch für die Neins, die daraus folgen. Amen. Schließlich, drittens, geht es weiter und es heißt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Wort verkündigen bedeutet proklamieren, ausrufen. Also in einer Zeit Regierungserklärung, so in die Richtung geht es. Verkündigen ist also nichts Stilles. Und der Apostel sagt, in dem Moment, wo ihr das tut, werdet ihr das bekennen, ausrufen, worauf es ankommt. Den Tod Jesu und seine Wiederkunft. Jetzt ist es vielleicht hier der Fall, wo jemand dabei ist, der Jesus noch nicht kennt. Das ist dein Moment. Das ist dein Moment, wo du sagen kannst, ja, der Tod Jesu, er soll auch für mich gelten. Er soll mir meine Sünde vergeben und er soll mein Herr sein, der Herr meines Lebens. Und ich will ihm folgen. Aber das, was hier passiert, wird Kraft und Speise für euch, für eure Gemeinschaft und für euer persönliches Leben. Dass du Mut und Kraft hast, darüber zu sprechen, also es geht tatsächlich ums Reden, verkündigen tut man nicht in der Stille, sondern mit Worten, dass du davon reden kannst, was dein Leben trägt und ausmacht, von Jesus. Eure Gemeinschaft ist ein Zeichen für andere. Die Präsenz eurer Gemeinde in dieser Stadt, das ist Verkündigung. Ihr seid Botschaft. Ihr selbst seid Botschaft. Euer Miteinander ist Botschaft. Jetzt geht es um zwei zentrale Heilstatsachen. Das erste, der Tod Jesu, seine Kreuzigung. Und das erinnert uns, wer wir waren. Das Kreuz Jesu sagt, wer wir waren. Dass das nötig war, dass es das gebraucht hat, das macht deutlich, wer wir waren. Von Gott getrennt. Aus eigener Kraft nicht fähig, in die richtige Beziehung zum Vater im Himmel zu kommen. Jemand ist an unsere Seite gekommen und hat gesagt, für dich. Ich mach's für dich. Und glaub mir, alle Menschen suchen nach dem Ja Gottes. Manche verzweifelt, manche unbewusst. Sie suchen, was sie nicht finden. Und hier gibt's einen offenen Zugang zum Ja des Vaters. Das Kreuz zeigt uns, wer wir waren. Und das Abendmahl erinnert uns jetzt tatsächlich, es erinnert uns an das letzte Mal, das Jesus mit seinen Aposteln eingenommen hat. Und wir waren irgendwie auch mit dabei. Und dann seine Wiederkunft. Und das mit der Wiederkunft ist deswegen so schön, weil wenn der Herr wiederkommt, was wird er als erstes tun?
Also sie brennt.
Ja, was wird der Herr als erstes tun, wenn er kommt? Es gibt, und ich bin so gespannt, wie er das machen wird, eine Riesentafel voller Essen. Er selber, der Hausherr, wird alle Menschen, die zu ihm gehören, einladen. Das ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Und wir wissen, was das jetzt bedeutet. Es ist ein Moment, wo es keine Masken gibt, wo wir miteinander essen können, wo wir, wenn wir reinkommen zu dieser Tafel, uns umarmen dürfen, wo keine Distanzregel gilt. Wir können nachempfinden, was das dann für unsere Seele bedeuten wird. Das ist das Erste. Und wenn wir miteinander das Abendmahl genießen, sollen unsere Herzen sich weit machen für diesen Moment, wenn Jesus wiederkommt. Und mit dem Abendmahl verbunden ist manchmal Maranatha. Komm, Herr Jesus. Ich bete das auch für alle Menschen, für die ganze Schöpfung, für den ganzen Kosmos. Maranatha, unser Herr, kommt. Also, wenn wir miteinander das Mahl feiern, was tun wir? Wir willigen ein in die Art und Weise von Jesus. Das Brot, wir essen seine Art und Weise, nicht mürrisch, nicht undankbar, sondern bereitwillig. Vater, du kannst mich nehmen. Ich danke dir für den Weg, den du mit mir gehst. Ich bin bereit, dass du mich brichst und dass du mich austeilst für viele. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann nehmen wir den Kelch und trinken das Blut als Zeichen des neuen Bundes, der Vergewisserung, dass der Geist uns erfüllt. Wir sagen Ja zum Vater und zum Sohn und zum Geist. Wir öffnen unser Herz, dass der Geist in uns hineinkommt und dieses Ja in uns ausprägt. Ein Mensch, der vom Ja Gottes geprägt ist, kann kein Neinsager sein. Wir sind vom Ja Gottes geprägt. Wenn wir zum Abendmahl gehen, dann wissen wir, dass wir mit Jesus bekennen. Sein Kreuz und seine Wiederkunft und dass der Horizont unseres Lebens das Ereignis ist, wenn der Himmel sich auftut und wir eingeladen sind zum Abendmahl des Lammes mit vielen anderen. Ich war in Jerusalem bei einer Reise und ganz früh sind wir in die Auferstehungskirche gegangen. An eine Stelle, wo die Archäologen sagen, dort ist es sehr wahrscheinlich, dass das Kreuz Jesu gestanden hat. Man hat diesen Moment, diese Location zugemacht gehabt und die Archäologen haben gegraben und haben tatsächlich eine Vertiefung gefunden, wo das Kreuz sehr wahrscheinlich eingerammt war. Wir haben miteinander das Abendmahl gefeiert, standen im Kreis und plötzlich hat sich der Kreis erweitert durch Menschen, die wir überhaupt nicht kannten, aus allen Ländern, aus allen Nationen. Zum Schluss war diese Platte, dieser Fels, gefüllt von einem Kreis, ich glaube von 30, 35. Wir waren nur 12, 13. Und ich habe gedacht, genau auf dieses Ereignis gehen wir zu. Menschen aus allen Nationen, aus allen Zeiten, aus allen Kulturen sind eingeladen am Tisch des Herrn. Amen.